Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
Ich muss es fragen, wie kam es dazu, dass ihr zwei Lord of the Lost Buttplugs in einem Fanpaket an den Vatikan geschickt habt?
Also zunächst mal sind es keine Buttplugs, es sind ja Briefbeschwerer.
Ach so.
Es sind Briefbeschwerer und im Vatikan wird ja viel mit der Hand geschrieben. Nein.
Wer weiß, der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Naja, das Koks wurde halt dann schon gebracht und dann war halt die Frage so, wie viele Nutten sollen es denn sein? Und ob wir irgendwelche Haarfarben wünschen und wir so, wie bitte, was? Ja, hier ist your cocaine. So, and what about the hookers? Und wir so, we don't want hookers. But it's on the list. It's just a joke. It's our packing list. It's not the catering rider or something. I said, oh yeah, but we could organize. No problem. But we don't think we want to.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean, der Tambour am Mikrofon. Und mit mir am Start ist heute, wie soll es anders sein, Luzi, das lockere L. Es geht wie immer los mit einer L-Alliteration. Luzi, du bist deswegen locker, weil du endlich ausgeschlafen hast, nachdem wir 2 Tage Wahnsinns-Videodreh hinter uns haben. Locker. Geht's dir gut?
Ja, auf dem Weg der Besserung. Ich bin fast am Start.
Du bist noch ein bisschen tiefer gelegen mit der Stimme, hast, weil du sehr viel rumschreien musstest mit dem Team, was nicht das macht, was es soll. Finde ich gut.
Nein, kaum. Anweisungen rumbrüllen an Darsteller für ein Beat und so, das ja. Aber geht. Noch so ungefähr so 3 Tage schlafen, dann bin ich wieder fit.
Ist ein bisschen schade, wenn du wieder fit bist, weil dann deine Stimme nicht mehr so schön ist. Deine Stimme klingt fast so sexy wie die Stimme unseres nächsten Gastes, den wir heute hier dabei haben. Ich freue mich wirklich, dass er sich die Zeit genommen hat, weil der Mann ist, du weißt es selber, maximal beschäftigt. Für den wären so 2 Tage Videodreh in irgendeiner kalten Höhle völlig entspannt, weil der ist ganz andere Dinge gewohnt. Der hat in seinem Leben schon alles gemacht. Der spielt Cello wie ein Verrückter, spielt so ziemlich jedes Instrument, was man sich vorstellen kann, auch noch ziemlich gut. Weiß, wie man Musik produziert, sieht super aus. Wenn du den fotografierst, kommen tolle Fotos bei raus. Der Mann war jetzt die letzten Monate so oft im Fernsehen, dass das Gesicht und seine Erscheinung wahrscheinlich jeder kennt. Und der hat mit seiner Band Lord of the Lost Deutschland vertreten beim Eurovision Song Contest. Und auch darüber wollen wir kurz unterhalten. Ich freue mich tierisch, dass er da ist und sich die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Chris Harms von Lord of the Lost. Lieber Chris, toll, dass du hier bist.
Ja, moin aus Saarbrücken. freut mich sehr, hier aus dem Backstage. Ich möchte gerne, darf ich auch eine geile Alliteration? Ich wäre dann gerne der lustige Lord.
Der lustige Lord.
Das ja, ist genau. Geil. Und ja. Das lockere L, der lustige Lord. Und für dich, Jean, für die Zukunft, wenn ihr auch mit der Musik altern wollt, könntest du irgendwann der tatterige Tambour werden.
Das bin ich jetzt schon, Chris. Das bin ich jetzt schon. Je nach Tagesform bin ich das jetzt schon. Ich erinnere mich.
Aber ich muss mal eine Frage stellen. Habt ihr ein Samo-Video gedreht oder hast du irgendwas anderes gedreht?
Ja, wir haben ein Video mit Saltatio gedreht.
Ja. Darf man schon wissen, was? Oder ist das jetzt, bringe ich euch jetzt in die Bredouille, hier Sachen zu verraten?
Ein bisschen Teaser. Genau, ist ein bisschen geheim, aber wir waren zwei Tage unter Tage in Iserlohn in der Tropfsteinhöhle, haben da einen Arsch voll Feuer aufgebaut, jede Menge Trommeln mit, sind jede Menge Krieger haben wir da reingekarrt, geschippt.
Geil.
Ja, wir hatten
das klingt sehr, sehr spannend.
Hatten einen tollen Künstler am Start. Also wir haben mal wieder einen neuen Song gebastelt, wie wir es irgendwie verrückterweise alle paar Monate machen. Du weißt ja, wie das ist.
Gefühlt alle paar Wochen.
Im heutigen Musikgeschäft. Und nachdem wir bei jedem letzten Video, was wir gemacht haben, gesagt haben, das machen wir nie mehr wieder in dieser Form und so aufwendig, haben wir diesmal einfach wieder ein aufwendiges Video gedreht.
Genau, noch schlimmer gemacht. Ich kenne das. Ja, oh Gott, das machen wir nie wieder. Komm, nächstes Mal machen wir es noch schlimmer.
So in etwa, so kann man sich's vorstellen. Chris, super schön. Wir erwischen dich gerade auf Tour. Ihr seid heute in Saarbrücken. Mhm. Ist das eine Tour, die noch quasi Überhang ist von alten Zeiten oder ist das eine aktuelle Geschichte, weil ihr den Terminplan nie voll genug kriegen könnt?
Nee, wir haben tatsächlich diesen Überhang haben wir tatsächlich aufgeholt. Alles bis auf jetzt 2 Konzerte, die aufgrund von Krankheit von unserem Drummer Nick ausgefallen sind im Februar. Was wir jetzt haben, ist tatsächlich einfach nur eine in Anführungszeichen kleine Füllershow zwischen Festivals und unseren Iron Maiden Shows. Mhm. Aber diese kleine Füllershow in Saarbrücken hat sich jetzt entwickelt zu sind jetzt schon 1200 Tickets weg und dann gibt's noch ein bisschen Abendkasse in Saarbrücken. Also das ist wo wir vor 10 Jahren in so einem kleinen verschimmelten Keller vor 35 Leuten gespielt haben. Und das ist völlig wahnsinnig. Also deshalb, es ist quasi, ja, du kennst ja diese Füllershows, weil ansonsten steht da Nightliner rum und kostet viel Geld. Und dann macht man halt mal was dazwischen und dann wird daraus so ein großes Fest. Also ich freue mich tierischer Vorteil an. Aber wir haben es geschafft, wirklich alles aufzuholen, diesen ganzen Corona-Bums.
Super. Luzi, den verschimmelten Keller vor 35 Leuten, den kennen wir auch noch.
Ja, den nächste Woche haben wir den wieder.
Nächste Woche haben wir den.
Genau, man spielt ja immer zweimal in diesen Kellern. Einmal auf dem Weg nach oben und dann wieder auf dem Weg nach unten. Also so weit ist jetzt bei euch schon das,
oder? Gott sei Dank nicht. Der Lieblingsspruch unseres Tourmanagers ist immer, wenn wir irgendwo reinkommen: Leute, seid freundlich, auf dem Weg nach unten kommen wir hier wieder vorbei.
Das stimmt. Aber ich muss sagen, wir haben tatsächlich zwischendrin wirklich auch so richtig kleine Shows, wo man wirklich das nur füllt. Und da freue ich mich immer tierisch. Wir spielen jetzt, morgen dann Hellfest in Frankreich und dann geht's hoch Richtung Irland auf die nächste Iron Maiden Show und machen aber zwei kleine, wirklich Mini-Club-Shows in England vor 300 Leuten mit so Eckbühnen, die so 10 Zentimeter hoch sind, wo dann gerade mal Schlagzeug drauf passt. Ja. Und ich muss sagen, ich freue mich da. Ich mag diesen Kontrast unglaublich gerne und ich kann nach wie vor total aufgehen in diesen kleinen Shows und würde sowas auch immer wieder einbauen, auch ganz mit Absicht. Ich liebe das.
Also, das geht uns ähnlich.
Darf man nicht vergessen.
Wir haben das ähnliche Phänomen, dass wir nach solchen Clubshows, wenn es dann wirklich von der Decke regnet und es sind 150, 200, 300 Leute drin, dann immer sagen, ist ja Wahnsinn, supergeil, macht total Spaß. Und dann trifft uns auch jedes Mal die Realität wieder, weil wir natürlich auch mittlerweile so eine Riesenproduktion immer wieder dabei haben. Und dann so, ja, okay, das können wir nicht mitnehmen, das können wir nicht machen, das auch nicht. Aber wir haben darüber auch schon öfter nachgedacht, ob wir sowas einfach mal wieder machen sollten. Aber so ein
wir haben ja wirklich ganz mit Absicht zu unserem Album, was kam Anfang des Jahres, Blood and Glitter, haben wir diese Club and Glitter Tour gemacht, wo wir wirklich gesagt haben, Clubs bis maximal 500 und auch ohne Intro auf die Bühne gegangen. Einfach raufgehen, anfangen zu spielen, keine Ego-Riser vorne, sondern Bierkisten für die Füße, kleines Setup, unfassbar hässliche Banner für jede Tour, die wir mit Gaffer aufgehängt haben, also mit Absicht und auch uns von der Produktion her geplant verkleinert haben. Und ich muss sagen, das war ein total schönes Erlebnis, also für uns und für die Fans. Also sowas zu machen mit Absicht, so eine kleine, wir haben uns das ein bisschen abgeguckt von Swiss, den kennt ihr ja auch, ihr habt ja auch einen Song zusammen gemacht. Die machen immer diese kleine Clubs-Zerficken-Tour, so nennen die das. KKZ, genau, kleine Clubs-Zerficken. Und das war quasi unsere Version davon. Und das ist riesig. Also, es ist klein, aber es ist riesig.
Finde ich auch mega gut. Weil es auch, also man kriegt dann nochmal, finde ich, auch so einen ganz anderen Bezug zu den Leuten. Wenn du halt einfach direkt wieder drüber neben denen stehst und du schwitzt die an, die schwitzen dich an und sowas. Das ist ganz was anderes, als wenn man nochmal so eine 5 Meter Feuerwand dazwischen und ich mit kurzsichtig irgendwie kann gerade noch so die erste Reihe mit Glück erkennen.
Es ist beides geil und ich freue mich darüber, wie doll wir gerade wachsen, aber es macht total Spaß, auch ganz mit Absicht, immer nicht zu vergessen, wo man herkommt und genau das auch zu bedienen. Also ich genieße das.
Finde ich eine super Geschichte, eine super Einstellung und mir ist bei der Recherche zu unserem Podcast heute ganz viel aufgefallen. Und zwar, dass wir, also sowohl du jetzt persönlich, Chris, mit uns jetzt als Musikern, aber auch unsere Bands total viel gemeinsam haben. Und zwar, auch wenn wir uns in unterschiedlichen Stilistiken so ab und zu bewegen, ich finde dieses Motto, was auch beim ESC aufkam, dieses United by Music, so einen geilen Slogan. Und je mehr ich so drüber nachdenke und mich so in den Werdegang einlese unserer Gäste und in dem Fall in deinen Werdegang, umso mehr fällt mir auf, wie viele Gemeinsamkeiten wir da haben. Zum Beispiel, wir haben versucht, seit vielen, vielen Jahren mit unseren Kombos so ein bisschen Farbe reinzubringen in das normale Geschehen. Ja, also ihr seid auch eine Band, die gefühlt zwischen allen Stühlen sitzt, nicht nur zwischen 2 oder 3, sondern zwischen 10. Ja,
wir sind eher dunkelbunt.
Dunkelbunt, genau. Uns geht es ja auch so, ne? Wenn wir als, ich sag mal, als Kapelle mit Dudelsäcken bei Metal-Festivals aufschlagen und direkt nach Behemoth oder Slayer auf die Bühne müssen, so geht's euch ja auch. Ihr kommt irgendwo hin und seid jetzt natürlich durch den Eurovision Song Contest in einer ganz großen Öffentlichkeit gelandet, aber ihr habt ja die letzten Jahre tierisch gute Arbeit abgeliefert. Ihr habt ja super viel gemacht, ihr wart super aktiv. Und eine Band, die vermeintlich gar keine Chance hat in so einem großen Happening, ihr habt diese Chance trotzdem genutzt und darüber wollte ich ganz kurz mit dir reden. Denn jetzt kann man natürlich drüber streiten, inwiefern die Öffentlichkeit da jetzt mit umgegangen ist, ne, mit einem letzten Platz, aber ich würde gerne einen Schritt vorher anfangen. Und zwar bei dem, dass ihr mit Lord of the Lost bei einem Vorentscheid euch einfach mal durchsetzt gegen Künstler wie jetzt, ich sag mal, Ike Hüftgold. Ja, wo man sagt,
das war erstaunlich.
Eigentlich mainstream-mäßig muss da so ein Mainstream-Thema gewinnen. Und dann seid ihr das. Ihr hattet keine Chance, aber ihr habt sie genutzt. Und mein lieber Mann, wie war denn dieser Vorentscheid für dich und den dann auch noch zu gewinnen? Und die zweite Frage, die mich umtreibt, ist, wie sinnvoll ist es denn deiner Meinung nach überhaupt, diesen Wettbewerbsgedanken auf ein Musikformat zu transportieren? Weil passt das überhaupt zusammen, Musik und Wettbewerb? Ich weiß, du hast damals noch als Cellist in deiner Jugend musiziert mitgemacht und so weiter. Ja. Aber also zwei Fragen, ne? Wie war der Vorentscheid und wie passt dieser Wettbewerbsgedanke einfach auf so ein Musikformat?
Ganz kurz zum Vorentscheid. Der war für uns total schön, aber auch eigentlich total entspannt, weil ich, wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, ich habe damit gerechnet, dass Icke Hüftgold gewinnt, weil Partyschlager ist in Deutschland nun mal einfach ein riesig großes Genre. Und Rock und Metal macht ungefähr 7% aus vom Markt. Und ich habe mir alle Zahlen angeschaut, von Spotify über die Plattenverkäufe, alles. Und da war mir völlig klar, Icke Hüftgold muss eigentlich gewinnen. Und vielleicht war es genau diese Entspanntheit, die dann dazu geführt hat, den Spaß an der Sache, den wir hatten, der dazu geführt hat, wo dann der Funke übergesprungen ist. Und das zu gewinnen war total verrückt, weil ich mir tatsächlich dann erst, als das passiert ist, Gedanken machen konnte, wow, wir fahren jetzt wirklich zu diesem ESC. Also das ist wirklich dieses Event, was ich als Kind schon geguckt habe, wo ich gerade laufen konnte und auf dem Teppich im Wohnzimmer rumgehüpft bin vom Fernseher. Und schon meinen Eltern auch als Kind, als junger Musiker gesagt habe, ich will mal auf dieser Bühne stehen. Das war mir gar nicht klar bis dahin. Und dann wurde mir das erst richtig klar. Und das war richtig geil. Und alle, die gesagt haben, Kommerz und bla, die Diskussion kennt ihr ja auch. Naja, die gibt's halt immer. Ich war, muss ich sagen, eher stolz und bin es immer noch, weil ich uns als Botschafter sehe für Heavy Music, für Alternative Music, die zu diesem Contest beigetragen haben. Und es ganz erstaunlich war, dass nachdem jetzt der eigentliche ESC war, dass Kollegen von uns teilweise doppelte und dreifache Ticketvorverkäufe hatten von Bands, die einfach nur aus unseren Genres kamen, weil wir so eine Gateway-Band sind. Wir sind keine typische Metal-Band. Wir haben so viele verschiedene Elemente. Das heißt, wir machen es einem Pophörer sehr leicht, in Heavy Alternative Music reinzulooken quasi und dann vielleicht da hängen zu bleiben. Und das war unglaublich schön. Und falls die Frage kommt, mag ich es kurz vorwegnehmen. Auch dieser letzte Platz war insofern für uns völlig unerheblich, weil wir haben so viel gewonnen durch diesen Wettbewerb. Im Prozess danach, und ich rede jetzt nicht nur von Zahlen und Erfolg, sondern auch menschlich und von der Erfahrung mit so vielen tollen Künstlern und Künstlerinnen. Gerade jemand wie wir oder jemand wie ich, der in allen Genres zu Hause ist, fast geschmacklich. Was den Wettbewerbsgedanken angeht, du hast Jugendmusiziert angesprochen. Als Kind nimmt man das nicht so richtig wahr. Ich war 9, 10, 11, keine Ahnung. Und da sagt dann der Cello-Lehrer, komm, da ist so ein Wettbewerb, willst du mal mitmachen? Wenn du da gewinnst, gibt es irgendwie 50 Mark oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und das macht man dann halt, weil der Cello-Lehrer das sagt. Und das habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Habe ich da ein paar Mal mitgemacht, habe dann auch mal auch bis bundesweit das dann gemacht. Und ganz generell dieser Wettbewerbsgedanke, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schwierig. Weil eigentlich Musik nie Wettbewerb sein sollte. Deshalb haben wir uns das für uns so klassifiziert, dass wir gesagt haben, naja, unterm Strich geht's halt darum zu schauen, wem gefällt was am besten und du brauchst irgendeinen Wettbewerb. Dafür gibt's nun mal die Ländergrenzen, dafür brauchst du das System. Und das ist auch der einzige Sinn, warum irgendwie Länder Sinn ergeben in diesem Fall, dass du irgendwo das kategorisieren kannst, wie abgestimmt wird. Wir aber auch von Anfang an gesagt haben, wir treten aber nicht als stolze Deutsche für Deutschland an, sondern wir treten für die Musik an. Und deshalb haben wir auch nicht die deutsche Flagge in die Hand genommen, was dann so ein bisschen shitstormig wurde, nachdem Beatrix von Storch sich dann da echauffiert hat. Und deshalb, eigentlich hat Wettbewerb und Musik nichts miteinander zu tun, aber es würde halt auch nichts bringen, wenn man sagt, komm, einmal im Jahr stellen wir 26 Artists hin, die machen alle Musik, machen eine schöne Show und dann gehen wir wieder, so wie die RTL, keine Ahnung, Best of 90s Show. Ja. Das heißt, es ist für die Leute auch nur spannend zu gucken, weil es irgendwie ein Wettbewerb ist und das ist völlig okay. Aber ich finde, man sollte als Musiker maßgeblich zu so einem ESC gehen, weil man es genießt, weil man das richtig geil findet und den Wettbewerbsgedanken zumindest, ja, in der Musikerseele außen vor lassen.
Ja, das finde ich einen super spannenden Ansatz, weil genau darüber habe ich auch im Vorfeld nachgedacht und du hast es schon vorweggenommen, dieser letzte Platz ist eigentlich völlig egal. Wir haben uns, als wir zuletzt im Studio waren, eure Zahlen angeschaut und haben gesagt, die Jungs haben alles richtig gemacht, die sind dahin gefahren, die haben ihre Zahlen, die sind explodiert, ist ja, ihr wart vorher schon nicht unerfolgreich, aber weißt du schon, was ich meine? Die Zahlen sind nochmal richtig nach oben gegangen, aber du hast vollkommen recht, nicht nur die Zahlen sind es ja, sondern auch das Bewusstsein und auch mal zu zeigen, hey, es gibt fernab vom Mainstream noch so viele andere Dinge und die sind tatsächlich in jeweils ihrem eigenen Bereich super erfolgreich. Und
ja, genau, weil wenn du es ganz kurz, sorry, wenn ich da kurz unterbreche, weil wenn du es nur wegen der Zahlen machst, wenn du sagst, ey, ich bewerbe mich da einfach, ich mache da mit, dann fahre ich da hin und das ist diese ganz einfache Rechenaufgabe, die ich auch gemacht habe, 200 Millionen Leute gucken zu, wenn dich 0,1% geil finden, dann hast du 200.000 Fans, in unserem Fall waren es dann eher 2 Millionen, das hat sich alles verzehnfacht, aber wenn du nur das machst, das ist nicht authentisch und das ist auch nicht ehrlich, du musst dieses Event auch richtig geil finden vor Ort und auch richtig lieben. Ich glaube, ansonsten ist das total unfair und unehrlich, wenn man einfach sagt, ach, die Marketingplattform, die nehme ich jetzt mal mit, auch wenn ich das alles scheiße finde. Das darf man nicht machen.
Ganz genau, ganz genau.
Aber das nur kurz in Klammern.
Die Leute merken, wenn man nicht authentisch ist. Ich möchte gern auf das Thema Authentizität und True sein und so, sich selbst True sein, will ich nachher noch kurz drauf kommen.
Das ist ja schon, das ist sehr gut. True sein ist nämlich nur sich selbst true sein. Sehr, sehr gut. Okay, ich freue mich doch auf das Thema.
Und ich wollte ganz kurz davor dir, Chris, was erzählen. Ich habe nämlich laut gelacht jetzt bei der Recherche. Wenn bei uns vor den Shows wir uns hinter der Bühne so vorbereiten, machen wir immer Mucke an. Bisschen, ne, Party und auf die richtige Stimmung kommen und so weiter. Natürlich, Lord of the Lost läuft rauf und runter. Und was bei uns aber ganz, ganz oft läuft, und als ich jetzt Recherchen gemacht habe zu dir und zu Lord of the Lost, musste ich so lachen. Was bei uns ganz oft läuft, ist Roxette im Backstage-Bereich und wir feiern geil, wie die Verrückten zu Songs von Roxette. Und dann habe ich ein Interview gelesen, ganz kurz, was du gegeben hattest, wo du gesagt hast, naja, hier gleichzeitig Cradle of Filth und Roxette hören als 18-Jähriger, das kann ja durchaus erstmal komisch erscheinen, aber ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song.
Oh ja.
Und das haben wir gemeinsam, deswegen dieses Thema United by Music, das finde ich so super, dass man, egal in welchem Bereich man sich bewegt, Musik für sich selbst sprechen lässt. Und das finde ich total spannend. Wie war dieser Weg für dich, dass du, ich sag mal, von einem jungen Cellisten, der dann merkt, hey, Musik interessiert mich in ihrer Gesamtheit und ich mag Cradle of Filth genauso wie Roxette, bis hin jetzt, ich sag mal, zu, du bist Musikproduzent, du hast an der SAE studiert, spielst alle möglichen Instrumente. Wie hat sich dieser Weg für dich so ergeben, dass du da gelandet bist, wo du jetzt bist?
In einer lauen Winternacht. Nein, ganz kurz vorweg. Bei uns läuft beim Schminken, neben Saltatio Mortis natürlich die ganze Zeit, maßgeblich in den letzten Jahren Deichkind und Scooter. Das ist so unsere Schminkmusik.
Perfekt.
Und Roxette, ganz witzig, will ich ganz kurz eine Sache noch zu sagen. Es war halt nun mal die erste Band, in die ich mich quasi verliebt habe. Meine erste musikalische Liebe, mein erstes Konzert, mein erstes Album. Und mich hat der Chefredakteur von der Bravo, Alex Gernand, den kennen wir auch noch alle von der zweiten Seite von der Bravo, wenn sie aufschlägt, angesprochen, weil er hat ein Buch über Roxette geschrieben, weil der mit denen viel gearbeitet hat, was jetzt letzte Woche rausgekommen ist oder vor zwei Wochen. Und da durfte ich das Vorwort schreiben. Und das ist natürlich...
jetzt reden wir mal darüber, dass das Leben erstens ein Dorf ist und immer wieder seltsame Kreise zieht. Ist ja Wahnsinn.
Ja, und ich schreibe, ich schicke auch, wir haben jetzt auch ein Cover gemacht von The Look auf unserem neuen Album und den weiblichen Part singt Blümchen, weil mir war es ganz wichtig, nicht irgendeine Metal-Sängerin hinzustellen, die sagt, ja, finde ich okay, sondern jemand, der die Liebe zu Roxette so teilt, also mit mir so teilt. Und das war auch Blümchens erste Band, richtig, die sie geliebt hat. So, Jasmin ist und ich sind exakt der gleiche Jahrgang und deshalb können wir das authentisch auch rüberbringen, dieses Cover. Und ich schicke, habe ich das Album auch geschickt, tatsächlich an Per Gessle natürlich, der hat so ein Hotel da bei Halmstad in Schweden und schickt das da immer hin und ich schreibe auch alle drei Monate immer wieder eine E-Mail ans Roxette-Management seit 10 Jahren mit der Frage, ob wir mal einen Song zusammen schreiben können und ich höre damit auch nicht auf, bis ich sterbe. Also irgendwann habe ich vielleicht Glück. Aber ganz kurz zu diesem Weg, ich mache die schnelle Version tatsächlich. Ich war 2 Jahre alt, saß auf dem Schoß meiner Mutter bei einem Klassikkonzert und wir saßen vor dem Cellisten und das hat mich wohl sehr beeindruckt. Ich kann mich daran nicht erinnern, ich bin zu jung, aber ich habe ihr klar gemacht, ich will dieses Spielzeug. Mit 5 durfte ich dann anfangen und es standen zu Hause immer Akustikgitarren rum, dann später ein Klavier, weil meine ältere Schwester Klavier gespielt hat und eine Geige und dann habe ich immer mir alles so genommen, was da so war. Und mit 12, also wenn man Cello lernt zu spielen, was ein Instrument ohne Bünde ist auf dem Griffbrett, wo man frei intonieren muss, was relativ schwer ist, dann ist Gitarre spielen im Verhältnis oder das autodidaktisch nebenher zu lernen relativ leicht, ohne das abwerten zu wollen. Aber man kann da gut dementsprechend sich das selbst beibringen. Und dann ging es los und mit Songs schreiben, 12, 13, auch in der Zeit, wo ich Roxette halt kennengelernt habe. Und ich habe angefangen in der Schule Nagellack und Make-up zu tragen wegen Roxette. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie Gothic. Ich hatte keinen Zugang dazu. Es gab kein Internet. Ich habe nur die Bravo gelesen oder Popcorn damals. ich kannte sowas nicht. Und ich fand das aber geil, wie er mal so aussah mit so ein bisschen Eyeliner und schwarzen Fingernägeln und ihre blonden Haare. Da habe ich irgendwann angefangen, mit 17 mir die Haare zu blondieren. Ich war mal so ein bisschen Chamäleon aus den beiden, so eine Mischung aus den beiden. Und dann habe ich wirklich tatsächlich erst mit 18 bei den MTV Music Awards, da war dann Marilyn Manson auf einmal auf der Bühne mit Mechanical Animals damals, mit diesem Glamrock-Album. Und ich dachte, wow, was ist denn jetzt los? Und fing dann tatsächlich an, ein bisschen zu recherchieren und habe gemerkt, es gibt ja sogar Partys, die heißen dann so wie Return of the Living Dead und Schwarze Nacht in der großen Freiheit 36, ja. Wo ich euch auch gesehen habe vor ein paar Jahren. Und habe gemerkt, es gibt ja richtig eine Szene für so Leute, die so das so mögen wie ich. Und da gibt's Musik, die ist dem viel näher, das wusste ich nicht. Und das fand ich dann interessant, habe aber natürlich, weil ich aus dieser Roxette-Welt kam, das nie verlassen und auch deshalb diese Offenheit nie verlassen. Ich habe Metal erst angefangen zu hören mit Anfang 20. Ich glaube, ich habe meine erste Metallica-Platte mit 21 gehört. Also ich bin quasi so hintenrum angekommen. Ich bin die Generation Load und Reload. Das sind meine Metallica-Alben, die ich am geilsten finde. Und dann ging das eben los und ich habe meine ersten richtigen Bands gehabt. Mit 17, 18, 19 ging das so los und alles. Und die waren genauso verschieden wie das, was ich gehört habe. Also ich habe ein Elektro-Projekt gemacht, eine Glamrock-Band, eine Metal-Band, eine Gothic-Band, habe mal ein paar Monate eine Black-Metal-Band gemacht und an verschiedensten Instrumenten. Und diese Offenheit habe ich bis heute nicht verloren und habe 2002 angefangen, Tontechnik zu studieren. Und weil ich eben wissen wollte, wie macht man den ganzen Scheiß? Wie geht das?
Ja.
Und also ich bin sehr dankbar dafür, dass mir das so passiert ist und ich nicht so früh in so eine Szene reingepresst worden bin durch, keine Ahnung, Eltern oder Freunde oder durch einen Freundeskreis, der sagt, ey, du darfst nicht Nirvana und Guns N' Roses gleichzeitig hören, das geht nicht oder so.
Das finde ich super und genau das ist eigentlich ein großartiger Weg, ne? Dich hat zuerst die Musik gecatcht, damals im sogenannten Schafstall bei Wörme, da bei Hamburg oben diesem Weihnachtskonzert.
Exakt.
Und diese Faszination der Musik, die hat sich einfach fortgeführt und alles, was dir begegnet ist, hast du eingeordnet. Und das geht mir genauso, ich weiß, dass es Luzi genauso geht und unseren Kollegen auch in der Band. Wenn uns was fasziniert, ist völlig egal, was für ein Emblem da drauf steht oder was für ein Sticker da drauf geklebt wird von außen, welche Stilistik das ist oder so oder von wem das kommt, sondern hey, das catcht uns oder es catcht uns nicht.
Und das merkt man aber auch bei euch.
Ja.
Und das liebe ich bei euch, dass man einfach, ich weiß, viele Fans hassen das und so, die wollen halt, ihr seid doch bitte nur Mittelalter oder so. Aber das liebe ich. Und deshalb, ich habe mich so gefreut, als ihr diese Kollabo gemacht habt mit Swiss und Henning Wehland. Mhm. H-Blocks war eine der ersten harten Bands, die ich gehört habe, mit 14, Time to Move. Ja. Das war mit Walkman und in der Discman damals, mit Anti-Schock-System, auf dem Schulhof. Ja. Und ist auch einer der Leute, mit denen ich irgendwann mal zusammenarbeiten möchte. Und ich fand es so geil, dass ihr das gemacht habt, weil das ist genau das Richtige zu zeigen. Freunde, wir sind doch hier wegen Musik und wenn es auf der Welt Kriege gibt, wegen viel schlimmeren Sachen und ihr zettelt aber schon Kriege bei Social Media an wegen Musik und wegen Trueness. Wow, sorry, dass ich unterbreche, aber das mag ich so bei euch. Ich mag diese Vielfalt, dass ihr eben nicht nur eine Folk-Mittelalter-Band seid, sondern auch tausend andere Sachen.
Sich nicht den Regeln und Dogmen einer einzigen Richtung zu unterwerfen, ist ja aber auch Segen und Fluch gleichermaßen, weil für manche Fans ist dann das Urteil relativ schnell klar. Das und das ist Schrott oder das und das ist Scheiße. Da sagt man nicht, oh, mir gefällt das nicht, aber hey, fair enough, derjenige, dem es gefällt, der soll das hören. Sondern viele sind da eben nicht so offen. Und ihr habt auch im Vorfeld des ESC ja auch diese Akustik-Cover-Version gemacht, der Songs anderer Künstler, die da mitgemacht haben. Fand ich super, eine richtig gute Geschichte. Aber diese große Stilvielfalt zu haben, sei es jetzt wie bei uns, ne, wo wir auf der einen Seite Songs haben wie Alive Now, trifft auf My Mother Told Me, trifft auf
Seitdem du weg
Wo sind
bist.
Die Clowns? Oder Satans Fall, von dem ihr ein wunderbares Cover gemacht hattet für unsere
Zirkus. Einer unserer erfolgreichsten Streaming-Songs übrigens. Also unser Cover von Satans Fall ist einer unserer erfolgreichsten Streaming-Songs. Die Leute lieben das. Hammer. Das ist der Grund, warum die Leute mal sagen, wann macht ihr endlich ein Deutschalbum?
Ja, krass, oder?
Also wenn wir irgendwann mal ein Deutschalbum machen, dann muss aber bitte Alea einen Gastbeitrag machen. Also muss ich mal mit ihm sprechen.
Ich verkaufe den jetzt schon. Hast du jetzt schon gebongt. Ist überhaupt kein Problem. Machen wir. Wir hatten es vorhin ganz kurz davon, zwischen den Stühlen sitzen. Hast du das als Segen oder als Fluch oder als beides, je nachdem, wann es passiert ist in eurer Karriere, erlebt?
Das ist interessant, dass du die Zeitachse ansprichst, weil ich habe es lange als Fluch gesehen, weil die Veranstalter von den Festivals gesagt haben, ja, aber was seid denn jetzt? Seid ihr eher so eine Mera Luna Band oder eher so eine Wacken Band? Ich so, hä? Hä? Und auch immer Kollegen, die gesagt haben, ja, ihr müsst euch immer irgendwie entscheiden. Ich so, warum muss ich mich denn entscheiden?
Man hört jetzt dich im Podcast, aber du hast jetzt gerade zwei Kollegen, die ganz eifrig nicken, weil sie sich genau da wiedererkennen selber mit ihrer Kombo.
Genau, und das ist dieses Jahr, wo seid ihr denn jetzt einzuordnen? Und das fand ich immer so, doof. Und wenn dann Leute gesagt haben, auch Fans gesagt haben, ja, aber mach doch mal lieber nur so, alles andere ist ja nicht true. Und ich so, ey, was möchtest du? Möchtest du gerne, dass ich das mache, was du willst? Und empfindest du das dann als true? Oder ist es eher true, wenn ich das mache, Herzen folgen, was alles andere ist doch nicht true.
Ja.
Und inzwischen empfinde ich es tatsächlich als Segen, weil wir haben jetzt kein eigenes Genre erfunden oder so. So weit würde ich nicht gehen. So, wir haben ja auch nie das Rad neu erfunden, aber wir bewegen uns in einer Melange aus irgendwo. Jemand schrieb mal bei YouTube Darkwave Metal. Ich fand das total geil. Ich so, wow, das Genre gibt's gar nicht. Ich find's perfekt. Dieses Poppige, das 80er-mäßige, irgendwie Waves. Dadurch ist auch ein bisschen Gothic mit drin und Pop. Aber es ist auch irgendwie Metal und ich empfinde es inzwischen als Segen. Also unser Bug wurde irgendwie unser Feature.
Ja.
Was aber durch dieses, ich meine, wir machen das jetzt fast 15 Jahre auch und haben wirklich gekämpft und wir kennen die schimmligen Clubs und ich weiß, wie es ist, damals 2012 Eisbrecher zu supporten, nachts im Winter mit einem Sprinter dem Nightliner hinterher zu fahren, kein Geld für Hotels zu haben, bei Fans irgendwo auf dem Teppich zu schlafen. Wir haben wirklich gekämpft über, keine Ahnung, 500, 600, 700 Konzerte oder so. Und wir kämpfen ja nach wie vor, das ist ja nicht vorbei. Aber es ist nun mal eben auf einer Seite auch schon großer Erfolg da. Und wir werden geschätzt dafür, dass wir, also nicht von allen, aber von vielen, dass wir so sind, wie wir sind und irgendwie nicht einzuordnen sind.
Ja.
Deshalb ist die Zeitachse da entscheidend. Und ich finde es gut, dass wir uns treu geblieben sind und gesagt haben, nee, wir entscheiden uns nicht, ob wir eine Wacken oder eine Mera Luna Band sein wollen, sondern wir treten im Anzug mit Symphonieorchester auf. Ich mache ein Video in einem Rüschenhemd und ich zeige aber auch gerne mal die Pommesgabel, je nachdem, was der Song braucht, was ich vermitteln möchte, wie ich mich fühle. Und nur das ist true, für mich zumindest.
Ja, eine Person, die euch auf jeden Fall ziemlich true und total gut findet, ist Steve Harris bei Iron Maiden. Denn ihr wart mit denen schon auf Tour als Vorband und er hat euch, also die Band, hat euch wieder eingeladen für 10 weitere Shows dieses Jahr. Und jetzt mal, klar, das ist so ein Hire-and-Fire-Job, als Vorband von einer richtig groß international etablierten Band zu spielen, weil auch das Publikum dort eventuell schwierig sein kann. Das erlebt man ja auch als Vorband oder wenn man selber Gast ist bei so einem Konzert und die Vorband hat es vielleicht auch schwer. Ich habe es selber vor einiger Zeit erlebt, da war ich bei Kiss und die New Roses waren Vorband, die hatten es auch nicht so leicht, aber super Band. Und ihr habt es ja auch erlebt, dass es total gute Reaktionen auf euch gab, aber natürlich auch den Standard-Mettler, der mit verschränkten Armen dann vorne vor der Bühne steht.
Ja, ja, genau.
Aber trotzdem habt ihr alles richtig gemacht, denn ansonsten hätte euch der Kollege nicht nochmal eingeladen dieses Jahr.
Ja, das ist genau das Ding. Ich habe das auch schon jetzt, glaube ich, sicher 100-mal gesagt in Interviews. Aber wenn Iron Maiden dich fragen, ob du mit ihnen tourst, dann ist das krass. Aber wenn sie dich nochmal fragen, ist das noch viel krasser. Ja, ja.
Das finde ich halt so richtig gut. Und deswegen, also wir hatten es vorhin davon, die wahre Trueness ist ja eigentlich, sich nicht verbiegen zu lassen und einfach das durchzuziehen, was man machen will. Ja, das Publikum wird schon merken, dass man authentisch ist und es bleibt einem ja auch nur übrig, sich selbst treu zu bleiben und das zu machen, woran man Spaß hat. Weil alles andere ist nicht nachhaltig.
Iron Maiden, wo du das nochmal ansprichst und das Publikum, wie schwer das sein kann. Also es war zum Beispiel ganz interessant, wir haben jetzt die erste Maiden-Show dieses Jahr gespielt vor 2 Wochen, glaube ich, in Tampere in Finnland. Und das war die schwerste. Die war schwerer als alle letztes Jahr. Und wir haben uns gefragt, warum. Und ich habe dann mit Steve auch gesprochen von Maiden. Und er meinte, ja, das sind halt Finnen. Ich so, aber ich kenne die Finnen anders. Er so, ja, aber doch wahrscheinlich nur als Headliner. Ich so, ja, stimmt. Wir haben seit 2010 viel in Finnland gespielt, aber entweder auf Festivals oder als Headliner. Und jetzt haben wir es zum ersten Mal als Support erlebt und haben genau das erlebt, was auch wir Norddeutschen sehr gut kennen. Erstmal sehr kühl und dann, wenn man anfängt, etwas zu mögen, sehr zugewandt, aber erstmal sehr kühl. Und das sind die Finnen halt auch und noch viel mehr. Also das war, also wir wurden nicht ausgebuht und nach 50 Minuten waren am Ende auch die Hände dann oben. Wenn bis zum Mischpultplatz die Hände oben sind, dann weiß man, man hat die Show gewonnen als Support. Aber das hat richtig gedauert. Und das war für uns so, wow, okay, so fühlt sich Finnland als Support an.
Mhm.
Also, dass du merkst, du musst richtig, richtig kämpfen. Aber ich muss sagen, ich genieße das. Ich genieße das sehr. Und wenn du dann auf der Bühne bist und du zweifelst mal kurz einen Moment, dann guckst du nach rechts, Dann siehst du einen Steve Harris da stehen, der lächelt, mit seinem Handy Videos macht. Und dann guckst du nach links, steht da Nico McBrain mit seinem breiten Grinsen, guckt ein bisschen zu.
Super.
Dann ist das alles.
Das ist der Ritterschlag. Und dann ist auch egal, wie der Rest das Ganze sieht. Das kann man sich immer ins eigene Buch schreiben. So.
Absolut, das ist so, ey, sorry, wenn ich jetzt hier mit...
Fanboy-Moment, ja, gerne, du bist bei uns genau richtig.
Ja, und auch vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier fluchen muss, aber ich denke dann in dem Moment so, fick dich, Alter, sorry. Aber ich sag jetzt mal so ganz arrogant, ich habe gerade mit Iron Maiden gespielt und du bist gerade hier nur im Kommentarfeld und redest über Trueness von deiner Couch aus, also fick dich. Tut mir leid. Ja, ja. Also, ich muss es manchmal leider so, ich kann es leider manchmal nur so asozial in meinem Kopf artikulieren, weil manchmal macht mich das schon auch wütend, ja, diese Einstellung.
Das ist übrigens ein super Stichwort, weil du hast in den letzten Monaten ja auch super viel erlebt, mit Sicherheit auch mit den Mainstream-Medien und so. Und ja, ja. Man hat ja manchmal auch
622 Interviews Ende Januar. Also nicht ich alleine, aber wenn ich alles von der Band zusammenzähle.
Man hat manchmal ja den Eindruck, dass gerade im Internet eher so die negativen Seiten von uns Menschen hervorstechen. Stichwort digitale Anonymität und Menschen in Gruppen. Das geht beides oft nicht gut zusammen. Da verlieren viele, die man, wenn du die jetzt persönlich auf der Straße treffen würdest, wären die vielleicht ganz okay, aber da verlieren dann doch viele ihre gute Kinderstube. Und dann teilt sich das auf in die Hater, die Alles-Niedermacher und die Früher-war-alles-besser-Fraktion. Ne? Mit allen drei haben wir auch zu tun.
Naja, früher war sogar die Zukunft besser.
Ja, war alles besser.
Also denk mal drüber nach.
Und du hast ja gerade eben das schon so ein bisschen angetriggert. Wie gehst du persönlich denn mit sowas um? Ihr habt einen Song gemacht und ein Video davon. Also dieses Leave Your Hate in the Comments Video finde ich super, eine super Message auch. Wie gehst du persönlich damit um? Liest du überhaupt noch Reaktionen, Kritiken, Kommentare oder lässt du das alles eher von dir fernhalten?
Mal so, mal so. Manchmal lese ich es, weil auch natürlich zwischen den ganzen Sachen auch sehr viele gute Sachen sind und Leute Fragen stellen und ich die auch nicht vergessen möchte und wir gerne so viel wie möglich auch ja, mit unseren Fans total gerne kommunizieren. Manchmal muss man sich dann davon fernhalten, weil es dann auch so überschwappt. Und was du gerade sagst mit den Medien, ganz kurz eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob man sowas statistisch mal irgendwie belegen kann, aber dass auch von Medium zu Medium, Plattform zu Plattform, die Anzahl der Hate-Kommentare sehr unterschiedlich ist.
Absolut, haben wir auch schon gemerkt.
Ist es, ja. Genau, ist es wesentlich weniger. Auf YouTube ist es am meisten bei uns, auf Facebook so mittel und ich habe mich gefragt, warum. Und ich glaube, es liegt einfach daran, kaum einer benutzt Instagram über einen Rechner, sondern maßgeblich unterwegs. Das heißt, es ist eher so mal kurz gucken, was schreiben, sich freuen und vielleicht mal kurz irgendwie sowas schreiben wie Schwuchtel und dann ist man schon durch. So, ja. Aber da nimmt sich keiner die Zeit. Und Facebook und maßgeblich YouTube, wo man sich ja Sachen anguckt und während des Guckens auch noch schreiben kann, ist eher dieses Zuhause-Medium, wo sich Leute so in ihrem Hass auf die Welt verlieren und dann das so rauslassen müssen. Also total interessant. Aber das nur nebenbei. Wie ich damit umgehe, ja, also das Ding ist, normalerweise trifft mich sowas nicht so richtig. Es hat dann nach dem ESC, hat es mich dann eine Weile angefangen zu treffen, weil es war auf einmal so unglaublich viel, gerade nachdem Beatrix von Storch gesagt hat, hier Vaterlandsverräter ohne deutsche Flagge und so. Und dann kommt im 2-3-Minuten-Takt über 5 Tage unter einem Post kommen Hasskommentare, immer 9 Hasskommentare, ein netter. Und du hast irgendwann 12.000 Kommentare oder so da. Und oder 5.000 oder so und denkst dir, wow, das ist so viel. Und dann denkst du, 5.000 Leute, wow, das sind so viel und vergisst aber, wie wenig das eigentlich sind. Die Wichser, die sind halt immer so sehr, sehr schnell laut und gerade diese, aus dieser braun-blauen Fraktion, die so unfassbar homophob anfing, da rumzuschwurbeln, das war, also was die da geschrieben haben, war so unfassbar eklig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man vergisst dann, dass das nicht die Allgemeinheit ist, sondern das ist wie so ein wütender Lynchmob.
Der laute Mob.
Genau, das ist gerade die ganze Stadt. Und dann postet die Tagesschau was über uns und der Spiegel und der Stern und darunter Hass, 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 Hass. Und dachte ich so, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal auf die Tagesschau-Seite und ich nehme mir andere Beiträge. Einen über, keine Ahnung, Windräder, einen über Entenfüttern, einen über, keine Ahnung, neuen Rucksack von Eastpak. Ja. Und bei jedem dieser drei Beiträge Hass, 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 Hass. Und ich so, okay, es hat hat gerade gar nichts mit uns zu tun.
Nee, hat nichts,
hat
mit,
nichts mit mir, sondern dieser Hass der Menschen sagt nur etwas über die Kommentierenden aus, aber nicht über die Kommentierten. Ja. Und das darf man einfach nicht vergessen. Aber das musste ich mir in dem Moment dann durchaus doch schon mal sagen. Was generell den Umgang mit Kritiken angeht, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber ich lese von Platten, die ich produziere, egal ob es nun Lord of Lost oder was anderes ist, ich lese keine Rezension. Überhaupt nicht, nie, gar nicht. Ich lese auch keine Konzertrezension, weil ich mir denke, egal wie nett ich vielleicht Leute finden, die das machen, und wir kennen ja alle viele, auch sind Kumpels aus der Presse zum Teil, ich denke mir, warum muss ich denn die subjektive Meinung eines Einzelnen, was quasi so absolut ein Album bewertet und dem Sterne gibt und sagt, der Song ist gut oder ist nicht gut, statt zu sagen, er gefällt mir oder er gefällt mir nicht, was du vorhin angesprochen hast, warum muss ich das in mich reinlassen? Weil ich genau weiß, wenn da jetzt zum Beispiel sowas drin steht wie, keine Ahnung, so ein Riff, das geht ja gar nicht mehr, das ist ja viel zu Anfang 2000er. Das nächste Mal, wenn ich kreativ sein möchte und ich bin im Studio und ich mache was und auf einmal kommt mir der Satz im Kopf, verändert diese Person, die ich gar nicht kenne, mit der ich nichts zu tun habe, die für mich als Kreativer, als Schaffender von Kunst keinen Wert haben darf, verändert vielleicht das, was ich in Zukunft mache. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr, ich lese mir das nicht durch. Gar nicht, weil es mich verletzt, das tut es nicht mehr, Rezensionen sind okay. Außer es gibt halt so einige Kollegen, keine Ahnung, bei laut.de oder so, die halt machen sich das zum Sport, halt immer nur Müll zu schreiben, aber sehr gut formuliert. Es ist sehr witzig, wie sie schreiben, ich weiß das von früher noch. Didaktisch können die was. Aber ich möchte nicht, dass mich das beeinflusst. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber ich habe wirklich gesagt, warum soll ich das machen? Ja. Also warum soll mich denn das in meinem zukünftigen Schaffen verändern?
Du hast vollkommen recht, also das ist ein super Punkt und der trifft uns auch manchmal, aber man sollte sich solche Rezensionen nicht antun. Also wir haben tatsächlich hier und da eine ganz kleine schwarze Liste von Leuten, wo du weißt, okay, wenn der einen Artikel schreibt, der einem dann zugespielt wird, von außen so, hier, lies mal, was da geschrieben wurde, und dann guckst du es dir ja doch an und dann weißt du ganz genau, okay, dem geht es gar nicht um uns als Band oder um unsere Musik, sondern dem geht es darum, als Autor jetzt irgendwie ein Statement zu machen.
Ja, genau, die schwarze Liste haben wir auch, die anderen aus der Band lesen das auch und es gibt auch Leute, die wir bewusst nicht mehr bemustern, genau, aber ja, ich selber lese das nicht.
Das ist richtig guter Ansatz, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ey, das ist so gut. Also ich lese tatsächlich viele Kommentare und Rezensionen auch einfach für mich, um irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ich muss da gucken oder im Check behalten, wie andere darüber denken. Und ich glaube, ich musste jetzt echt auch mal mal drauf achten, wenn wir im Studio sind, ob mir vielleicht unterbewusst solche Dinger dann in den Hinterkopf kommen.
Ja, vor allen Dingen in Zeiten, wo es nicht gut geht. Vielleicht passiert was ganz anderes. Irgendein Freund stirbt oder ein Familienmitglied, du hast eine schlechte Phase. Und dann liest du in diesem Moment von irgend so einem, der, keine Ahnung, euch einfach hasst, weil irgendwie, keine Ahnung, vielleicht seine Freundin euch zu geil findet oder so. Dann schreibt er irgendwas gerade über dich, Luzi, vielleicht, keine Ahnung, sagt, oh, diese blöde Dudelsack-Scheiße, was will dieser, und dann kommt der Dudelsack-Schlumpf da und der kann nicht spielen und schreibt irgendwas völlig aus der Luft gegriffenes, so, völliger Müll. Aber in dem Moment bist du schwach und es trifft dich. Und in dem Moment, wo du vielleicht erstarken musst als Bandcharakter oder bei kreativen Prozessen und sonst was, denkst du vielleicht darüber nach, hat der irgendwie recht. Und es verändert nicht nur das, was du tust, sondern auch vor allen Dingen dich als Mensch. Ja. Warum muss man das in sich reinlassen? Andere sagen mir, wenn ich das sage, naja, du willst jetzt deine Welt so hinfiltern, du willst nur die Liebe und so. Nein, ich muss sagen, man muss auch genauso vorsichtig sein mit zu netten Sachen. Die Hardcore-Fans, die alles geil finden oder auch Kritik der Eltern. Die darf man auch nicht, so sehr ich meine Mutter liebe, aber wenn ich alles, was ich tue, darauf aufbauen würde, was meine Mutter sagt, dann werde ich nie in der wahren Welt klarkommen, weil natürlich alles toll ist, was ich mache. Das filter ich genauso.
Was, solche Mütter gibt es auch?
Ja, natürlich kann ich meiner Mutter nicht sagen, sorry, ich kann leider nicht mehr mit dir reden.
Ja, klar.
Das kann ich dann anders wegfiltern. Also das darf man auch nur bis zu einem gewissen Grad ernst nehmen. Deshalb, also ich kann das wirklich nur empfehlen. Was bringt es dir? Das ist hart. Das ist hart am Anfang zu sagen, nein, ich lese mir das jetzt nicht durch. Aber man muss sich fragen, was genau bringt es mir denn, wenn ich jetzt weiß, warum Metal.de zum Beispiel, keine Ahnung, mir nur 5 von 10 Kreuzen gibt oder was? Herz und Stern.
Total. Der kreative Prozess wird auf jeden Fall dadurch behindert, egal in welchem Bereich. Ja. Und finde ich einen super Ansatz. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mir mal vorgenommen, nichts mehr zu lesen. Und ich krieg's zu, ich sag mal, 70% hin, aber manchmal gucke ich dann doch, ja, und dann schaue ich mir irgendwelche Kommentare an oder lese eine Rezension und ist aber ein super Ansatz. Also das werde ich mir für die Zukunft auch noch ein bisschen mehr vornehmen, ja. Weil wir merken es ja auch, wenn wir im Studio sind, gerade, du hast es vorhin angesprochen, in dem Moment, wo wir versuchen, so ein breit aufgestelltes Spektrum zu bearbeiten als Band, hast du ja, du kannst ja aussuchen, von wem du gerade verprügelt wirst, ne? Die Hardcore-Fans lieben uns für so Akustik, nee, nicht Akustiknummern, für so historisch angehauchte Nummern, die so ein bisschen im Wikinger-Genre oder sonst was sich bewegen. Und dann gibt's Neufans, die uns erst seit ein oder zwei Alben kennen, die verstehen überhaupt nicht, was da passiert. Und die Altfans hassen uns für jede Elektronik, die man irgendwo hört im Hintergrund. Das ist ja normal.
Ja, ach, die Diskussion, die gibt's natürlich auch. Ja,
Ich wollte noch auf eine Sache raus. Und zwar, ich meine, ich formuliere es mal bewusst aus der Fansicht. Zum einen finde ich es ja großartig, wenn ich als Rock- und Metal-Fan sehe, dass die Musik, die ich liebe, irgendwie erfolgreich ist. Ja, also zum Beispiel, du hast vorhin genannt, Load und Reload bei Metallica, dein Einstieg, war für viele der Abgesang auf die Band. Ich kam mit dem schwarzen Album.
Genau,
ich kam zu Metallica mit dem schwarzen Album, mein ganzer Freundeskreis, oh, das ist doch nicht Metallica, du musst dir Justice for All anhören und so weiter und so fort. Jetzt haben wir Metallica-Riffs in einer der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre gehabt, ne? Stranger Things. War Lord of the Lost beim ESC und ich habe vor kurzem gesehen, dass die Kassierer in einem Werbespot der Deutschen Bahn stattfinden, wo sie ihren großen Hit, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, performen mit einem anderen Text, der auf dann die Deutsche Bahn gemünzt war. Wenn man zum einen der Lieblingsband gönnt, dass sie erfolgreich ist irgendwie. Kannst du trotzdem nachvollziehen, dass manche Fans dann sagen, nee, irgendwie will ich dann doch, dass dieses Musikbaby, was ich hier gefunden habe, namentlich Lord of the Lost oder Saltatio Mortis, wer auch immer, nur mir alleine gehört. Ja,
ja, ich kann das aus Fansicht verstehen. Ich hoffe allerdings dann, wenn man mit solchen Fans in einen Dialog geht, dass sie verstehen, warum man sowas, ohne dabei nicht irgendwo kaputt zu gehen, nicht ein Leben lang machen kann. Wenn man auf dem Level, wie man in den ersten 1, 2, 3 oder bei einigen Bands auch 10 Jahren oder mehr, wenn man auf diesem Level immer bleibt, dann ist man irgendwann einfach kaputt. Wenn du quasi nebenher, wenn du neben dem Vollzeitjob als Musiker einen anderen Vollzeitjob machen musst und du hast trotzdem nie Geld für irgendwas. Ja. Und man geht dabei einfach irgendwann kaputt. Und man sagt immer, große Kunst entspringt nur aus großer Verzweiflung und so. Also ich glaube, es haben auch schon erfolgreiche Künstler in den letzten Jahren wirklich bewegende Songs geschrieben. Obwohl ich natürlich auch weiß, dass es so ist, wenn es einem schlecht geht, dann passieren manchmal auch noch ganz andere Sachen. Aber wenn man quasi, auch wenn man in Dialog geht und darüber spricht und dann immer noch sagt, nein, aber ich möchte, dass du leidest, weil nur und klein bist und unerfolgreich, weil nur dann gehörst du mir, dann ist das sehr egoistisch. Aber ich kann es trotzdem aus Fansicht natürlich irgendwo verstehen. Und das ist der Grund, warum wir versuchen, bei dem momentan glücklicherweise nach wie vor steigenden Erfolg immer sowas einzubauen, wie diese Minishows. Also wir haben jetzt zum Beispiel Ende des Jahres machen wir unser Lordfest in Hamburg. Am 9. Dezember in der großen Arena, da passen 4.000 Leute rein. Da sind jetzt schon 2.700 Tickets verkauft, was richtig ordentlich ist. Und wir werden, so wie es aussieht, ein paar Tage vorher irgendwie im Logo irgendwie ein Konzert rein, zum Aufwärmen. Kleiner geht's halt ja kaum.
Boah, das Logo mit diesem scheiß Pfeiler.
Mit der scheiß Säule, genau. Ja. Und wenn man sowas immer wieder macht, und natürlich dann sagen auch die Fans, ja, aber wir sind zu viele, das ist in einer Minute ausverkauft. Ja, es geht halt leider nicht anders. Man muss halt irgendwie versuchen, die Waage zu halten. Aber wäre das ein Künstler, der so lange kämpft, also die Musik zum Job zu machen und auch davon leben zu können und zu dürfen, vielleicht nicht nur zu überleben, sondern auch davon mal gut leben zu können. Wer das nicht versteht, auch nach einem Dialog, dem kann man dann leider nicht helfen. So, das tut mir dann auch sehr leid. Deshalb, ich führe diese Diskussion nicht bis zum Ende, weil sie findet dann kein Ende. So, ich vermittle das gerne. Das heißt, Kommerz, Ausverkauf, Künstlerseele, bla, was soll ich machen? Sollen wir jetzt dafür sorgen, dass wir unerfolgreich sind, damit wir euch besser gefallen? Oder du es leichter hast, dann Autogramme zu
bekommen? Das ist die passende Antwort,
Das funktioniert halt leider nicht. So.
Wir müssen gleich in unsere berühmte Podcast-Taverne gehen. Ich erzähle dir gleich und erkläre dir, was es damit auf sich hat. Aber vorher wollte ich noch eine Frage stellen. Und zwar, ich muss es einfach fragen. Okay? Jetzt haben wir ganz viele, auch wirklich tiefgründige Themen besprochen. Ich muss es fragen. Wie kam es dazu, dass ihr zwei Lord of the Lost Buttplugs in einem Fanpaket an den Vatikan geschickt habt? Großartige Geschichte. Und kannst du unseren Hörern das so ein bisschen erläutern?
Also zunächst mal sind es keine Buttplugs, es sind ja Briefbeschwerer.
Ach so.
Damit wir hier keine Probleme bekommen bei uns im Shop und so. Es sind Briefbeschwerer und die im Vatikan wird ja viel mit der Hand geschrieben. Nein. Sagen wir so, also wir, das war so eine blöde Schnapsidee. Die meisten Sachen, wie die irgendwelche blöden T-Shirts oder auch Musikvideo-Ideen, ihr kennt das ja selber, man sitzt rum, man macht irgendwelche blöden Wortspiele und wir sind die Art Band, die versuchen, jede noch so dumme Schnapsidee in die Tat umzusetzen. Und da ging es irgendwann wieder um Vatikan und um die, was war das, war wieder irgendeine Verhütungsdiskussion und Abtreibungsgeschichten und dann sagte irgendwann einer, die sollen sich da mal ein bisschen locker machen. So. Und dann vom Lockermachen kamen wir zum Dehnen und keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, naja, sagen wir so, wenn sich der Vatikan öffnen würde für, und naja, und dann war die Idee
dann
schon
gar komisch. Eins das andere.
Ja. Genau, wir schicken ihnen jetzt mal Briefbeschwerer und wir fanden einfach die Idee lustig zu wissen, dass wenn auch nur für einen gewissen Zeitraum und vielleicht auch nur im Müll im Vatikan, für eine gewisse Zeit dort zwei Lord of Lost Briefbeschwerer sind. Einer mit meinem Gesicht drauf. Und wir haben geguckt, DHL-Tracking, also es wurde angenommen, es wurde quasi ausgepackt, es war da, wir haben es an den Papst persönlich adressiert, ich glaube nicht, dass er es bekommen hat. Aber allein die Vorstellung, dass dort jemand im Vatikanbüro sitzt, dass dieses Ding auspackt, diese Briefbeschwerer rausholt, vorher noch durchleuchtet mit Röntgen, was sie da so machen aus, und sich fragt, was ist denn das? Oder vielleicht weiß, was ist denn das? Vielleicht das sogar einsteckt mit nach Hause, mit nach Hause nimmt. Das fanden wir sehr lustig. Und um das da kurz das vorwegzunehmen, wir sind unglaublich tolerante, offene, nette Menschen, sag ich mal, ganz dreist von uns. Und wir respektieren jede Form von Glauben. Und wir haben in unserem Freundeskreis einen Priester und wir haben Moslems und alles super. Wir unterstützen jede Form von, wenn jemand an was glauben möchte und ihn das glücklich macht, aber wir sind trotzdem auch sehr große Kritiker von den großen Institutionen dahinter und das ist vor allen Dingen auch der Vatikan und der Katholizismus, also institutionell geführte Religion, birgt viele Gefahren und hat nicht zwangsläufig was mit Glauben zu tun. Und deshalb fiel uns das auch sehr leicht bei aller Toleranz an den Vatikan so ein Paket zu schicken.
Und wer weiß, wofür es gut ist. Irgendwann werden Archäologen das finden und werden sich fragen, mein Gott, was ist denn da los? Ihr seid auch da tatsächlich eine Truppe, unabhängig jetzt von irgendwelchen Images, was euch vielleicht von außen so aufgepfropft wird. Ihr nehmt zwar eure Kunst sehr ernst, aber euch selbst nicht so sehr. Das habt ihr in allen möglichen Dingen gezeigt. Also zum Beispiel hier in eurem Format TV of the Lost, was dann auf YouTube läuft. Jetzt haben wir hier mit dir eine wirklich interessante Persönlichkeit. Du bist nicht nur talentiert, das meine ich jetzt vollkommen ernst, sondern auch top ausgebildet und bist in allen möglichen Bereichen, alles was du anpackst, war irgendwie erfolgreich, bist da am Start. Trotzdem wirst du mit Sicherheit von der einen oder anderen Person da draußen auf der Straße völlig falsch eingeschätzt oder Leute, die sich jetzt zurückerinnern an eure Auftritte beim ESC und so, die aus dem normalen Mainstream kommen. Und wenn sie dich mal eben vorbeilaufen sehen oder treffen, dann haben die irgendein Bild im Kopf. In all den Jahren, was ist denn vielleicht eines der besten Vorurteile, die du jemals über euch als Band oder über dich persönlich gehört hast?
Oh, die besten. Also es gibt so viele von den schlechtesten. Also klar, Satanisten, keine Ahnung. Was so schön ist, auch in Kommentarspalten, um nochmal kurz zurückzukommen. Du hast in Kommentarspalten dann auch häufig dieses, was war da sowas, linke Schwuchteln und darunter kommt irgendein Amerikaner, der schreibt The Grandchildren of Hitler und denkst so, okay, egal.
Oh Gott.
Aber eines der besten Sachen war, also die besten im Sinne von und am unterhaltsamsten war, dieser ganze Erfolg von Lord of Lost wurde, und der kam jetzt mit dem ESC, der wurde gekauft, weil der Vater von Chris ist eigentlich Milliardär. Und das war ein langer Plan, auch mit dem ESC. Und das wurde jetzt über 15 Jahre fast aufgebaut, damit man eine pseudo-authentische Band hat, die man da hinschicken kann mit unglaublich viel Geld und Zeit und Arbeitsaufwand. Das fand ich einer der witzigsten Sachen, muss ich sagen.
Das ist beeindruckend.
Was für eine Arbeit, oder? Und das für den letzten Platz.
Wer weiß. Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Was ich noch geil fand, nur ganz kurz. Ich habe es gerade leider gesucht, aber ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Noch ein Kommentar, wo ihr ein T-Shirt draus gemacht habt. Das habe ich so gefeiert, als ich das gesehen habe. Ja. Was war das nochmal, der Spruch, der da drauf war?
Lord of the Super, Super, Super Gay Ninjas. Das war ein YouTube-Kommentar. Dann hatten wir noch The Symbol of a Dying Scene.
Stimmt, genau. Das, ja, genau.
Symbol of a Dying. fanden wir auch sehr gut. Und irgendwas hatten wir neulich noch, keine Ahnung, Woke Metal. Und ach,
ey, großartig. Und da, aber da habe ich auch euren Umgang wieder so gefeiert damit.
Ach jetzt gerade beim Vorentscheid, sorry. da gab es den Kommentar, völlig unauthentische, billige Öko-Rock-Band vom NDR
zu. Genau, die Öko-Rock-Band oder was?
Haben wir, genau, haben wir sofort ein Shirt draus das gemacht war. Und ein Hoodie. Hat sich und haben gesagt, wir spenden die Einnahmen für die Wiederaufforstung des Regenwaldes, weil wir eine Öko-Rock-Band sind. Und wir haben wirklich einen echt fetten fünfstelligen Betrag zusammenbekommen. Also da hat jemand mit seinem dämlichen Kommentar
echt. Und auch hier? Das habe ich so gefeiert, ey. Mega.
Wofür es gut sein kann, ne? Ja. Deswegen meinte ich vorhin, der Teufel ist ein Eichhörnchen, man weiß nie, wofür es gut ist. Übrigens, wir gehen genau jetzt in unsere Podcast-Taverne.
An die Taverne.
Muss ich dafür trinken? Nein, ich trinke nämlich keinen Alkohol.
Okay. Wir haben.
Gibt es eigentlich Alkohol? Gibt es alkoholfreien Met?
Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Der schmeckt aber bestimmt scheiße. Nee, wir haben das gelöst, Chris.
Schmeckt nicht jeder Met.
Es gibt tatsächlich. Es gibt tatsächlich welchen. Den kann sogar ich noch trinken nach so vielen Jahren auf dem Mittelaltermarkt. Wir haben eine super Lösung für den Podcast. Das heißt, der Luzi und ich, wir übernehmen jetzt das symbolische Trinken, indem wir jetzt so tun, als wären wir schon nach der 7., 8. Runde Schnaps. Da klingen wir nämlich immer so. Du darfst einfach so klingen, wie du jetzt klingst, weil. Du bist ja unser Gast.
Ich kann mir so noch was im Mund
stecken. Hast du nicht noch so einen Briefbeschwerer da?
Ja, nee, sowas ähnliches. Ich habe hier noch so eine Otto.
Oh, das ist super. Lieber Chris, ich möchte, dass wir jetzt zusammen ein Rätsel lösen. Und zwar, das Schöne ist, ich werde euch jetzt eine Frage stellen. Die Antwort muss nicht korrekt sein, nur unterhaltsam. Ja. Also, ich möchte von dir und von Luzi vor allem wissen, woher stammt denn der Spruch, der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Ganz bestimmt von Sokrates.
So früh?
Ja, natürlich. Also Mittelalter.
Der alte Mittelalter-Grieche.
Und weißt du auch, warum der drauf gekommen ist?
Nee. Luzi, kam Sokrates drauf?
Ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Ich dachte, du kannst das mehr ausführen, dass ich mehr Zeit habe, um
ich habe gelesen, das war in einem Gespräch mit Daniel Brühl.
Jetzt kommen wir raus.
Ja, so. Und da sind sie einfach. Ich
fand das okay.
Die waren zusammen, Daniel Brühl und Sokrates waren zusammen damals im Streichelzoo.
Wo dann?
Oh, ist das ein gutes Album, ein guter Albumtitel für ein Klassikalbum? Streichert.
Oh, Streichert, sehr schön.
Das finde ich richtig
gut. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Luzi, kannst du mal erklären, was das überhaupt.
Um die Geschichte von Daniel Brühl und Sokrates und Streichelzoo zu Ende erzählen. Da war das nämlich so, dass dann ein Eichhörnchen auf die Schulter gekommen ist und so, ist das süß, hat da hingekackt. Und gesagt, das ist ja der Teufel. Ja,
ist es auf die Schulter gekommen? Oder hat er hingekackt?
Beides. Er ist da hingekommen, dachten, ist das süß, und dann hat es da hingekackt, auf die Schulter und ist abgehauen.
Ja, Luzi hat den Wort eben nicht verstanden.
Nee, hat er nicht verstanden.
Oh, es ist früh und ich habe irgendwie seit 3 Tagen nicht gepennt, das musst du mir nachsehen.
Was aber?
Okay. Mir ist noch nie ein Eichhörnchen auf die Schulter gekommen.
Oh.
Daniel Brühl und Sokrates im Streichelzoo waren und dann kam da ein Eichhörnchen mit einem Dudelsack und hat alle Mittelalterklassiker gespielt und hatte oben so eine Frisur, so mit so zwei Hörnchen und hat daneben bei noch gesungen und super performt und dann fühlte sich einer an Tanzhut erinnert und sagte sofort, der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Auch sehr schön.
Der Teufel steckt im Eichhörnchen. Findet ihr eigentlich das Wort Dudelsack abwertend und bevorzugt den Begriff Sackpfeife?
witzigerweise hat mich Olli Schulz darauf aufmerksam gemacht im Podcast. Ich habe vorher nie drüber nachgedacht, aber eigentlich stimmt's ja. Also eigentlich wäre Sackpfeife der schickere Begriff, weil auch das klingt ein bisschen, als würde was Sinnvolleres rauskommen als Gedudel. Aber ich benutze selber immer Dudelsack. Aber Dudelsack. Das stimmt schon. Ja.
Ich habe versucht, einmal im Studio auf dem Dudelsack die Hookline von My Heart Will Go On zu spielen. Das klang mäßig gut.
Das kann aber auch daran gelegen haben, dass das im Original eine Illenpipe ist und die sehr schwer zu spielen ist.
Ja, aber könnte einer von euch vielleicht mal ein kleines Video machen, los und mich mal drauf verlinken oder so, Luzi. Ich würde das gerne mal in gut. Ich mache auch ein Duett.
Oh. In gut können wir nicht.
Ja, das ist sehr schön. Ja. Ja, wenn du ein Duett machst, ich schreibe es mir sofort auf, weil ich habe sonst in 3 Sekunden vergessen.
Gut. Alles klar. My heart will go on.
Also unsere Erklärung eben fand ich jetzt schon großartig. Wir machen das mit diesem Duett-Dings. Ja?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich habe noch eine andere. Ich habe noch eine andere Herleitung vom Eichhörnchen. Und zwar, ich hatte jetzt Gott sei Dank genug Bedenkzeit. Das ist nämlich überliefert aus dem Nordischen. Weil in der Edda gibt's Ratatosk. Ratatosk war ein riesengroßes Eichhörnchen.
Stimmt.
Was Informationen zwischen den Welten ausgetauscht hat. Ist am Weltenbaum entlang geklettert und hat keine Ahnung von.
Ist wirklich so.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Die waren bekloppt, die Nordischen.
Von Valhalla Informationen nach Midgard gebracht und zurück. Und was aber nicht war, und das passiert mit Med, das denken die sich da aus. Aber auf jeden Fall ist dann irgendwann im Laufe der Zeit, weil das Viech immer die Informationen ausgetauscht hat, ist irgendwann aufgefallen, dass dieses Ratatosk, das Eichhörnchen, immer brutale Scheiße erzählt hat und sich da einen Spaß draus gemacht hat und immer vollkommen andere Geschichten erzählt hat, als ihm aufgetragen wurde. Und da ist immer drauf aufgefallen, das muss der Teufel sein, der so einen Quatsch erzählt. Deshalb, der Teufel ist sein Eichhörnchen.
Das ist super. Pass auf.
Das
ist jetzt die allerbeste Erklärung und ich würde das gerne auch so stehen lassen, aber ich muss gleich auflösen, was es ist. Wir haben es auch direkt schon gleich geschafft. Es gibt noch einen Programmpunkt, den ich dir, lieber Chris, nicht ersparen kann, aber der kommt gleich.
Und ich möchte auch noch eine ganz kleine Saltatio Mortis-Geschichte zum Ende erzählen.
Ich bitte darum. Ich löse ganz kurz auf. Also, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Dieser weit verbreitete Spruch hängt damit zusammen, dass das Eichhörnchen, man kann es kaum glauben, im Aberglauben des Volkes meist negativ besetzt war. Weil das ist rot oder manchmal auch ein bisschen dunkler und schwarz, aber es ist unheimlich schnell. Und Geschwindigkeit war traditionell betrachtet, genau wie die Farbe Rot, mit dem Teufel gleichgesetzt. Das heißt, schnell und dann auch noch so rötlich, nicht gut. Das ist irgendwie Teufel. Es gibt sehr, sehr viele Jagdgeschichten.
Also wie ein Ferrari.
Ja, genau. Wo jemand zum Beispiel auf ein Eichhörnchen zielt und immer daneben schießt und dann ganz, ganz klar sagt, das ist ja teuflische Geschwindigkeit. Ich schieße normalerweise nie daneben. Ja, das kann nur mit dem Teufel zu tun haben. Das hat dazu geführt, dass man irgendwann gesagt hat, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Also da kann ganz schnell woanders hin, kann sich ducken, kann wegrennen, kann sich verändern. Und es kann auch heißen im Volksglauben, du kannst dich täuschen. Du liegst da falsch. Und man hat es auch verwendet, um Leuten, die zum Beispiel abergläubisch sind, so ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Dann sagte man, ja, der glaubt auch, dass der Teufel ein Eichhörnchen ist. Aber es stammt aus dem Mittelalter. Tatsächlich eine wirklich alte Redewendung. Aber unsere Erklärung fand ich viel besser.
Das heißt, das Ding von, was du jetzt gesagt hast, ist wahr. Und das, was Luzi gesagt hat mit dem Baum, das ist
auch wahr.
Auch wahr. Okay.
Also,
gut. Und das mit Daniel Brühl?
Das ist auch wahr.
Auch wahr.
Ist auch wahr. Okay.
Chris, wir haben bei uns in der im Podcast eine Rubrik, die nennt sich die Schande des Tages. Passt deine Geschichte mit Saltatio Mortis in diese Kategorie?
Nee, überhaupt nicht.
Okay, dann erzähl sie jetzt.
Genau, ich will die ganz kurz erzählen, weil die sehr süß ist. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 12 Jahre alt, der heißt Mika und sein allererstes Konzert war Saltatio Mortis.
Alles richtig gemacht.
Genau, ihr habt auf St. Pauli gespielt, bei mir um die Ecke quasi und wir durften dann oben auf dem Balkon am Rand, wo abgesperrt war für die Kameras. Ihr habt dort eine DVD-Produktion gemacht an dem Abend. Wann war denn das? 2016?
15, 16 muss das gewesen sein.
14, Zirkus Zeitgeist-Tour.
Genau. Ja, 14, 15 oder er war 3, 4, 5 Jahre alt, weiß ich nicht, 3. Und sind dann dahin natürlich mit Ohrenschutz und so und weil da keine Leute oben waren, in dem abgesperrten Bereich waren wir da. Und er hat das total gefeiert, er fand das mega gut und hat dann auch eine Autogrammkarte bekommen, die immer noch bei ihm im Zimmer hängt und er hat dann, weil er Alea so cool fand mit seinen Bewegungen und er nicht wusste, wie er heißt, hat er ihn einfach nur Kung Fu genannt. Und er hat in der damaligen Zeit diese Ninjago-Serie geguckt, diese kleinen Lego-Figuren, die auch Kung Fu machen und so. Dann wollte er anfangen, Kung Fu zu machen und so. Und dann haben wir ein paar Monate später Alea wieder getroffen bei Mera Luna. Und hat sich Alea dann warm gemacht und Mika war da. Und Alea ist ein sehr zugewandter Mensch gegenüber Kindern auch. Und dann ist er zu Mika hin und sagte, ey, komm, ich zeig dir mal kurz was. Und dann hat er aus dem irgendwie so eine Lanze geholt und irgendwelche anderen Sachen. Und hat so halt den Kung-Fu-Kram gemacht und mit Mika ein bisschen trainiert. Naja, seitdem hat Mika angefangen, Kung-Fu zu machen. Inzwischen macht er auch Samurai-Schwertkampf noch nebenbei. Ach, was. Und nach wie vor hängt dieses Alea-Ding in seinem Zimmer. Und Saltatio Mortis ist für ihn musikalisch gar nicht so interessant. Inzwischen mehr. Das fand er mit 6, 7 cooler, sorry. aber
unsere Zielgruppe, kann man nichts machen.
Genau. Aber es ist nach wie vor, das hat ihn total geprägt. Und die Freundlichkeit und Zugewandtheit von Alea hat ihn letztendlich dazu gebracht, dass er jetzt diese Sportarten macht. Super. Und liebt.
Wahnsinn.
Und das war eine total süße Geschichte.
Das ist richtig, richtig cool. Hätte ich kaum gedacht, dass das jetzt keine Schandengeschichte ist, wenn du sagst, ich habe noch eine Geschichte, die ich mit Saltatio Mortis verbinde.
Es ist eine ganz, ganz süße Bewegung. Und er meint auch immer, ey, wann sind die mal wieder da? Also sag mal Bescheid, wenn die in Hamburg sind oder so. Oder in der Nähe, dann kommt er mit. Und da freut sich schon.
Das ist super. Wenn es die Zeit erlaubt, ich meine, du bist ja selber super viel unterwegs, aber wenn es die Zeit erlaubt, ihr seid jederzeit eingeladen.
Ja, wir werden das sicherlich irgendwo beim
definitiv
Krieg laufen.
Ich sag immer, das vorletzte Wort im Podcast gehört unseren Gästen, in dem Fall dir. Vielleicht können wir das vorletzte Wort des Podcasts und eine Schande des Tages miteinander verbinden. Das bedeutet, wenn du so kurz drüber nachdenkst, du bist ja super viel unterwegs und erlebst ganz, ganz viele Dinge mit spannenden Leuten oder auch mit witzigen Leuten oder seltsamen Leuten. Die Gäste erzählen dann, wenn es um die Schande des Tages geht, immer irgendwas, was ihnen entweder selber passiert ist, wo sie jetzt keinen anderen in die Pfanne hauen müssen, oder irgendwas Skurriles.
Schande. Schande.
Also ich könnte jetzt erzählen, dass von unserem Anhänger vom Nightliner auf dem Rückweg neulich ein Rad abgeflogen ist und zum Glück nichts passiert ist, aber das ist auch das ist nicht so spannend. Ich erzähle eine Sache, die viele Lord of Lost Fans schon kennen, aber hier sind ganz viele Saltatio Mortis Fans, die es vielleicht noch nicht kennen, und das ist eine meiner skurrilsten Fanerlebnisse. Es war irgendwann auf Tour in Russland und ich bin gerade aus der Konzerthalle raus und wollte gerade ins Shuttle reinspringen und dann hält mich eine Dame fest, zieht mich zu sich ran und schaut mir in die Augen und sagt, Grease, can you make me baby? Und ich so, no, never actually, sorry. Ich war so perplex, ich wusste nicht, ich konnte nicht sofort Nein sagen, weil sie war so eindringlich quasi. Und dann guckt sie mich an und sagt nochmal, no, not for sex, just for baby. Und ich weiß nicht, es ist nach wie vor meine Favorite-Geschichte, dass so diese einfach so weird war, neben unfassbar vielen schönen, intensiven Erlebnissen, die wir auf Russland-Touren hatten. Im Moment touren wir da aus offensichtlichen Gründen natürlich nicht. Aber ja, das werde ich nicht vergessen. Ja,
wir hatten das auch, also jetzt nicht so in der Hinsicht, aber wir hatten auch witzige und skurrile Erlebnisse bei so einem Folk-Festival in Russland.
Also, es gibt Folk-Festivals in Russland. Ist dann auch russische Folk-Music so richtig?
Da war alles. Und so unserem Tontechniker vorne. Ja, Luzi, erzähl ruhig.
Ich wollte dieselbe Geschichte erzählen.
Aber erzähl.
So pragmatisch, wie die denn noch sind, weil beim Soundcheck ist rausgekommen, die haben einen Kanal vom Multicore zu wenig gelegt. Ah ja, just give me a minute.
Nee, es war nicht nur einer. Es waren, glaube ich, 10 oder 12 Kanäle, die sie
Tatsache?
Gelegt hatten. Ja, ja.
Okay. Ein so Ding, aber auf jeden Fall. Und sie sagte, ja, just give us 10 minutes, irgendwie sowas. Und dann haben sie einen Spaten geholt, haben bis zum FOH ein Loch gebuddelt, haben das Kabel da reingelegt und wieder zugemacht.
Das ist super. Ach, wie schön.
Das ist so. Ja, und dem Tontechniker vorne so eine Handvoll Kabel hingehalten. Also, ne? Genau. XLR-Stecker, ein XLR-Stecker, 30 Meter bis zum Mischpult, durch den Dreck einfach Graben ausgehoben und ihm dann die Kabel hingelegt. Und dann hat er nur gesagt, ja, wäre schön gewesen, wenn ihr mir jetzt noch draufgeschrieben hättet, welcher Kanal welches Kabel ist, weil ansonsten muss ich jetzt einfach ausprobieren.
Ja, das da gibt es noch eine andere Geschichte, das war nicht in Russland, aber es war auch irgendwo in Osteuropa. Und wir haben so eine Lord of the List, so eine Packliste immer, die bei alles, was im Trailer geht, die wird abgehakt. Und unten, wir kommen mal St. Pauli, ja, und wenn man so ein bisschen St. Pauli und so Nutten und Koks halt, ne, so. Ich meine, und wir sind als drogenfreie Band, erlauben wir uns dann so einen Witz und dann steht da halt unten Nutten und Koks. Und irgendwie hat es diese Lord of the List zu irgendeinem Konzert auch, keine Ahnung, in Tschechien, Polen oder weiß nicht, Baltikum, lag die halt irgendwo rum.
Oh Gott.
Und naja, das dann wurde halt, das Koks wurde halt dann schon gebracht und dann war halt die Frage so, wie viele Nutten sollen es denn sein? Und ob wir irgendwelche Haarfarben wünschen und wir so, wie bitte, was? Ja, hier ist your cocaine. So, and what about the hookers? Und wir so, we don't want hookers. But it's on the list. yeah, but it's just a joke. It's our packing list. It's not the catering rider or something. So I said, oh yeah, but we could organize, no problem. So, yeah, but we thank you, but we don't think we want to. But
okay. Großartig.
Nutten und Cook steht immer noch drauf, aber wir achten darauf, dass diese Listen nicht rumliegen. Also,
großartig. Ja. Jetzt schon mit Abstand das beste vorletzte Wort, was wir jemals im Podcast hatten. Das ist super. Hier, Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, vielen Dank euch, es war super. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wir müssen unbedingt, wenn wir entweder in der Gegend sind oder ihr in der Gegend seid, je nachdem, wo wir gerade miteinander rumtanzen oder auf einem Festival, miteinander anstoßen und auch gerne alkoholfrei. Und
freue mich drauf. Ja,
das machen wir auf jeden Fall.
Habe ich schon geguckt. Am 2.8. Karlsruhe, da würde ich vorbeikommen.
Oh ja, bitte. Genau, schick doch nochmal eine Mail vorher. Genau, fett, das wird super. Das ist auch ausverkauft schon. Also falls jetzt einer sagt, Karlsruhe, geil, es ist schon lange ausverkauft. Das Substage bricht da auseinander. Ist auch so eine kleine Filler-Show mit 1000 Leuten. Ja. Wir freuen uns sehr. Ja, geil.
Das ist richtig, richtig schön. Wenn du jetzt irgendeine Form von Shameless Plug hast, also irgendeine Werbung, die du noch machen möchtest, kannst du die jetzt unseren Leuten, die den Podcast hören, noch
mitgeben? Nee, ich habe vorhin ja schon so ganz asozial unser Lordfest in Hamburg reingesneakt am 9. Dezember. Ich habe das schon heimlich gemacht.
Sehr gut, sehr gut. Hast du gut gemacht. Danke. Dann sage ich an der Stelle an dich schon mal alles Gute. Ich drücke dir die Daumen für alles, was so passiert. Auch für die ganzen Shows da mit Maiden und so. Da kommt ja noch einiges.
Ja, ja.
Und passt auf euch auf. Also auch so
in Saarbrücken.
Stressbedingt. Ne? Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach auch alles ultra viel ist, was einfach einen einbricht mit, ich habe keine Ahnung, wie viele Shows ich spiele, 38.000 in diesem Jahr, also ja.
Ja, ich glaube, es ist keine, so 90, 100 in diesem Jahr, ja. Weiß nicht, viele, also echt viel,
ja.
Zu viel.
Also passt auf euch auf.
Machen wir.
Ja, tut vor allem nichts, was wir nicht auch tun würden.
Oh, ich schicke mal eine Liste, was ihr nicht tun würdet.
Ja. Nutten und Koks. Oh
bloß nicht. Oh,
bester Podcast-Titel.
Super, ich muss jetzt schnell zum Sport.
Mach das, Dankeschön.
Danke.
Bis dann.
Ciao. Danke, schönen Tag. Ciao.
Super. Guck mal.
Mega.
Voll gut. Wenn euch da draußen, liebe Leute, die normale Radiomucke, zum Beispiel Icke Hüftgold oder sonst irgendwas, die sonst so läuft, auch nicht gefällt, dann hört euch doch mal den Mittelalter Rockstream bei Radio Bob an. Das ist genau das Richtige für euch. Den gibt's im Internet auf radiobob.de, auf radiobob.de oder auch in der MyBob-App, die ihr euch einfach aufs Handy runterladen könnt. Außerdem gibt es noch den Folk-Rock-Stream, in dem auch wir zusammen mit vielen Kollegen immer mal wieder gespielt werden. Hört am besten mal rein. Ja, Luzi, ich hoffe ja, dass es den Leuten heute gefallen hat. Ja?
Ich bin mir
sehr sicher. Wie hat es dir denn gefallen?
Total, total gut. Es war ein richtig schönes Gespräch und vor allem inspirierend. Also ich muss da jetzt echt auch mal über so ein paar Sachen nachdenken, wie wir es gerade schon hatten. Also auch nochmal so der Umgang mit Kommentaren und Rezensionen und ob man die überhaupt liest und wie viel Beachtung man denen schenkt und sowas. Also fand ich sehr, sehr gut und werde da viel von für mich mitnehmen auch.
Ja. Liebe Leute, auch auf die Gefahr hin, dass wir es nie wieder lesen, wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und auch Kritik schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören wollt und wir bemühen uns, das in der Zukunft irgendwie möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr diesen Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl und gerne auch über eine positive Bewertung in Textform. Also wenn ihr uns was Nettes schreiben wollt als Rezension, gerne. Das hilft uns, diesen Podcast noch eine ganze Weile weitermachen zu können. Sagt auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann sagt euren Verwandten, dass sie sich das anhören sollen. Das war eine richtig schöne Folge heute. Ich bin total happy. Das Schöne bei Chris und Lord of the Lost finde ich wirklich, dass dieses Image, was sich manche Bands so nach außen geben und das, wie sie wirklich sind, in dem Fall auf so humorvollen Boden trifft. Weil ich meine, wir kennen die Band schon so viele Jahre, man begegnet sich auf Festivals, man unterhält sich mal eben kurz, aber man hat ja auch, muss man ja auch so sagen, nie wirklich viel auch privat miteinander zu tun, eigentlich nie, ne? Weil dieses Hallo und Tschüss auf dem Festival, das ist meistens das, was man miteinander redet oder wenn es so ein gemeinsames Projekt gibt, wie so ein Coversong, ne? Dass die von uns Satans Fall covern oder wir vielleicht von ihnen was covern und so weiter und so fort, aber ich finde es jedes Mal wieder schön, wenn man dann merkt, hey, da ist jemand, der hat Humor, der ist gut in dem, was er tut und ist ja, mit voller Berechtigung da, wo er sich gerade bewegt mit seiner Band. Also einfach super viel Arbeit geleistet in den letzten Jahren und zu Recht erfolgreich.
Ja, und hat auch, weil du gerade meintest, Humor und kreativ und so, ist nach wie vor eins meiner Favorites, was Plattenpromo angeht. Also wir machen das ja, also die ganze Szene macht es ja eigentlich eh immer so, dass man sich so gegenseitig unterstützt und kleine Teaser-Videos, wenn ein Album rauskommt oder sowas, rumschickt und so, ey, hier wollt ihr da nicht auch was posten und so. Und das haben wir damals auch bei Lord of the Lost gemacht. Und dann hat der Chris ein Video aufgenommen von unterwegs. So, ja, wir haben nämlich die Freunde von Saltatio Mortis, die jetzt ein neues Album rausbringen, so und so vielten da gebeten, ich soll da irgendwie Werbung für machen. Und dann habe ich da mal reingehört und das ist auch ein richtig geiles Album. Aber jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich da Werbung für machen kann, wie ich die Leute darauf aufmerksam machen kann, dass die so ein geiles Album rausgebracht haben. Boah, ja, und jetzt hänge ich hier. Ich muss mir echt noch was überlegen. Und auch so geile Songs da drauf. Ja, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee und so. Vielleicht könnt ihr mir helfen, wie ich da drauf komme. Wie ich denen helfen kann, dass sie so ein geiles Album gemacht haben und so. Ja. Das habe ich so gefeiert. Und da natürlich auch ganz viele Kommentare unter, ah nee, Chris, mach dir mal keine Sorgen, da findest du schon noch was, da fällt dir schon noch was ein und so.
Ja, also den Umgang gerade mit so Hatern auch, ist jetzt zwar ein anderes Ding, aber finde ich auch super spannend, ne? Dass man dann so die besten Sprüche nimmt, um eine T-Shirt-Kampagne draus zu machen.
Wahnsinn.
Super, gut. Super Gay Ninjas.
Ja. Und da, also dann nicht nur so ein was Negatives zu was Positivem wandeln, sondern da auch noch echt Spendengelder mit generieren. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Ja.
Richtig, richtig gut.
Und ich, ist mir noch aufgefallen im Laufe der Zeit, also ich habe natürlich Lord of the Lost die ganze Zeit schon so im Check gehabt und ihren Werdegang beobachtet und so, und dann ging es ja los mit Iron Maiden, ich so, boah, fett geil und so, und dann danach eine Europa-Tour und dann ESC. Und da habe ich bei mir festgestellt, wie ich selber abstumpfe über den Erfolg, den die gerade haben. Weil irgendwann dachte ich so, ja, natürlich stehen die vor King Charles gerade. Ist ja überhaupt nichts Besonderes mehr. Klar, natürlich geht das gerade voll ab bei denen. So, ja, natürlich. Okay,
krass. Ne?
Wahnsinn. Ja, aber ich gönn's denen total.
Ja, also das ist ja absolut.
Was wir auch
das
schon
ist eine Band, die hat so viel gearbeitet. Da ist jemand seit so vielen Jahrzehnten musikalisch aktiv. Ich habe das also wirklich ernst gemeint, dass ich vorhin sagte, der Mann ist top ausgebildet, ne? Spielt super gut Cello, kann mit jedem Rockinstrument, was man so in der Band benutzt, so umgehen, dass er damit auch auftreten könnte. Hat als Gitarrist Touren gefahren, macht Produktionen, hat Tontechnik studiert. Und ja, da gibt es dann Leute, die den auf der Straße treffen und sagen, was ist das für einer? Der kann ja bestimmt gar nichts.
Ja.
Das ist eben Wahnsinn. Also ich finde sowas, gerade in unserem Metier mit den vielen, vielen tollen Bands, wo wir auch immer wieder sagen, ja, unsere Freunde von hier, Fersengold, Lord of the Lost und wie so, also unsere Freunde von anderen Bands, wie wir es dann immer sagen, aber in dem Fall stimmt es ja wirklich. Man trifft so Leute und denkt, mein Gott, beeindruckend, dieser Lebensweg. Vielleicht geht es ja anderen auch so, ne? Das kriegen wir ja auch oft gesagt, wenn es dann heißt, oh krass, was ihr mit Saltatio alles macht und wie fleißig ihr seid und so. Das sind einfach gewachsene Strukturen über viele Jahrzehnte, da hat jemand richtig gearbeitet und der Erfolg ist dann das Ergebnis davon. Das ist nicht durch einen Milliardär oder vom NDR zusammengestellt. Boah. Über 15 Jahre vom Milliardär.
Beste.
Wahnsinn.
Beste Geschichte. Beste großartig. Geschichte. Ja. Aber schau nicht, wir hatten es ja auch öfter schon hier im Podcast. Jetzt auch, was er dann auch gesagt hat, dass er sich auch als so Botschafter für den Metal fühlt. Das haben wir auch gesagt. Ey, alles, was wir tun und so, um unsere Musik, also Metal, Rock und alles abseits vom Mainstream-Musik, weiter in die Gesellschaft zu bringen. Also sei es ins Fernsehen, in Fernsehgarten zum Beispiel oder das, was sie jetzt natürlich noch in viel größerem Ausmaß gemacht haben, ist ja letztendlich gut für uns alle.
Also genau, wir sind mit diesem Podcast, mit dem, was wir machen, Lord of Lost sind, mit dem, was sie machen, Botschafter. Wir sind nicht nur eine Randerscheinung, sondern wir sind Vertreter einer jeweiligen Musikrichtung, die für viele Menschen hierzulande extrem wichtig ist. Auch wenn man dann immer meint, ja, das sind nur so ein paar wenige. Nee, stimmt nicht. Guck dir mal den Erfolg der großen Festivals an, wie zum Beispiel Wacken. Das zeigt, dass harte Musik nach wie vor in all ihren Facetten, egal was es ist, in welchem Bereich, ob das eher so Richtung Gothic oder Richtung Mittelalter oder Richtung was weiß ich was läuft, eine riesige Fanbasis anspricht. Und für die normalen Menschen da draußen ist es anscheinend immer noch ein Schock, dass es das gibt. Und das habe ich ja noch nie von gehört. Und nur weil ich davon nichts gehört habe, kann es das auch nicht geben. Was ist so ungefähr?
Ja. Und aber dann trotzdem auch immer noch Leute, die dann dadurch darauf aufmerksam werden, feststellen, ah geil, sowas gibt's. Finde ich jetzt auch gut. So, ja. Was Chris gesagt hat mit, ah Wahnsinn, ich komme aus Roxette-Ecke und fühle mich aber so und so. Und da gibt es ja tatsächlich noch viel mehr, die sich so fühlen. Also ja. Hab dadurch davon erst erfahren. Mega gut.
Super geil. Finde ich auch. Ja, mal wieder eine wirklich sehr, sehr, sehr spannende Folge. Und ich freue mich, dass das geklappt hat und dass er sich vor allem die Zeit genommen hat bei dem vollen Terminkalender mit 600 und ein paar Interviews seit Anfang des Jahres.
Wahnsinn.
Guck mal, wir kriegen Burnout, wenn wir mal 2 Tage Videodreh hatten und dann noch einen Podcast machen müssen.
Ja.
Okay, okay. Luzi, ich glaube, wir haben es geschafft für heute.
Ja.
Ich würde sagen, dann tun wir jetzt die Dinge, die wir ansonsten noch so tun müssen. Nutten und Koks, weißt Bescheid.
Ganz genau.
Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.